Hallo und herzlich willkommen bei Zu Gast im Bioland, dem Podcast für die Landwirtschaft der Zukunft.
Rasende Kühe, saftige Weiden, dieser Anblick gehört für viele zu einer gesunden Landschaft dazu. Doch Weide ist ja nicht gleich Weide. Und wie gut sind Kuh und Weide eigentlich fürs Klima? Das frage ich heute gleich zwei Bioland-Experten. Zum einen ist heute Christoph Schienagel bei mir. Christoph ist 37, hat Agrarwissenschaften mit Schwerpunkt Tierhaltung und Ökosystemwissenschaften studiert, gell, Christoph?
Das stimmt, das ist
richtig.
Genau.
Und schon damals waren Rinderhaltung und Grünland sein Steckenpferd. Bei dem Fachgebiet ist er geblieben. Zum einen betreibt er zusammen mit seiner Frau gleich zwei Biolandhöfe mit Rinderhaltung, Grünland und Ackerbau. Und er arbeitet als Erzeugerberater bei Bioland. Dabei unterstützt er Bäuerinnen und Bauern unter anderem bei den Themen Grünland, Weidehaltung, Rinder, Feldfutterbau, was auch immer das ist, wird er uns gleich vielleicht erklären, und Klima. An seiner Seite ist heute Wolfgang Birk. Wolfgang ist 50 Jahre alt, Vater von drei Kindern und Landwirt in bereits vierter Generation, gell?
So ist es.
Und er arbeitet am liebsten draußen. Natürlich mitten in der Natur des schönen Allgäus auf 950 Metern Höhe. Dort liegt Wolfgangs Archehof, auf dem er selten gewordene Rassen hält. Darunter auch die original braunen Viehkühe mit Horn. Die artenreichen Wiesen seines Biolandbetriebs sind die Grundlage für die Versorgung seiner Tiere. Um das auch in Zukunft zu gewährleisten, ist Wolfgang Teil des Projekts Kuh pro Klima, das nach neuen Strategien für die Bewirtschaftung von Grünland sucht und sich so den Herausforderungen des Klimawandels stellt. Was das für die landwirtschaftliche Praxis bedeutet, das kann uns Wolfgang gleich auch nochmal erzählen. Hallo ihr beiden, willkommen in unserem Podcast.
Hallo.
Vorab habe ich ein paar Fragen vorbereitet, damit wir euch ein bisschen besser kennenlernen. Ihr seid ja die Weide- und Rinderexperten hier bei uns im Bioland. Welche ist denn eure Lieblingsrinderrasse und warum? Was mögt ihr da so gerne?
Wolfgang, du den Vortritt.
Okay, ja, also meine Lieblingsrasse ist auf jeden Fall das Original Allgäuer Braunvieh. Ich mag das so gern, weil das ja relativ unkompliziert ist. Das ist eine angepasste Rasse an unsere Gegend. Wir können mit geschlossenen Betriebskreisläufen arbeiten, also wir brauchen jetzt nichts zukaufen, kraftfuttermäßig oder so. Die geben halt so viel Milch, wie bei uns Gras wächst. Das ist also Standard angepasst. Außerdem sind sie vom Charakter her ganz ähnlich wie mir Allgäuer. Das ist halt recht gemütlich, aber doch irgendwo raffiniert, wenn es drauf ankommt.
Das klingt sehr sympathisch. Und Christoph?
Ja, ich habe mich mit dem Thema Zucht lang beschäftigt und habe da auch im Master und im Bachelor quasi meine Abschlussarbeiten gemacht. Und gerade bei Rinderrassen bin ich ein Fleckvieh-Typ, also Doppelnutzung. Natürlich niederbayerisches Fleckvieh noch mehr, weil das sind die Elefanten unter den Kühen. Aber ich habe mich in andere Rassen auch schon verliebt. Gerade beim Maker-Kurs, damals, als ich noch jung war in der Ausbildung, habe ich in Kempten im Spitalhof damals Braunviehkühe maken dürfen und dann habe ich natürlich dann noch gleich zwei Braunviehkälber gekauft. Also, ich bin offen für vieles, aber der Charakter muss stimmen. Genau, das sagt man immer so schön.
Und wie sieht's mit der Milch aus? Mögt ihr die lieber frisch gemolken oder doch schon verarbeitet? Das ist ja ein ganz besonderer Geschmack, so frisch von der Kuh.
Also ich mag sie am liebsten frisch, aber gekühlt. Also kuhwarm mag ich es jetzt nicht so ganz, sondern am liebsten, wenn sie aus dem Milchtank rauskommt.
Ja, so habe ich es eben auch kennengelernt. Aus dem Tank schön kühl, dann in Cornflakes oder irgendwas neu und Kaper draus machen, das ist die Milchkindheit. Bis ich mal Milch in der Packung kennengelernt habe, da war ich schon sehr erwachsen.
Oh, das ist eigentlich ganz gut, oder?
Das ist okay. Als Landkind ist das normal, genau.
Ja. Und Wolfgang, du bist ja der Käsespätzle, darf ich Spätzle sagen? Nee, Käsespatzen, sagt man im Allgäu, gell? Du bist der Käsespatzen-Experte, habe ich auch gelesen.
Oh na, das macht eher meine Frau, die ist für alles, was kulinarisch ist, dir zuständig.
Aber das isst du wahrscheinlich dann am liebsten.
Das stimmt.
Ja. Welcher Käse eignet sich denn perfekt für die richtig guten Allgäuer Kässpatzen?
Ja, es muss auf jeden Fall ein Käse sein, der gut Fäden ziert. Es muss richtig schöne Fäden ziehen, wenn man es in die Gabel nimmt. Und Also manchmal, man nimmt oft einen Bergkäse. Wir nehmen jetzt meistens einen Bergkäse, weil wir den ja selber am Hof da haben.
Ihr habt 50 Kühe am Hof mittlerweile, gell? Für wie viel Käse reicht deren Milch?
Also prinzipiell ist halt so, man kann aus 10 Liter Milch ungefähr 1 Kilo Hartkäse machen. Und dann kommt es halt darauf an, wie viel die Kühe Milch geben. Bei uns ist halt so, da kommt der mobile Hofkäserei nach Bedarf vorbei, der kommt mit dem LKW. Kann halt maximal 1600 Liter Milch verarbeiten. Das heißt, er kann maximal 160 Kilo Käse machen. Also dann schon 2 Tage müssen wir dann schon mindestens sammeln. Manchmal bringen wir es halt ganz voll, die 1600.
Da kann man auf jeden Fall jede Menge Grasspatzen draus machen.
Oh ja, das stimmt.
Und Christoph, du als Biolandberater, was macht denn deinen Job so aus? Du bist als Biolandberater ja auch nah an der Praxis. Kommst du genau auch mit diesen Sachen in Berührung, die von den Wolfgang so erzählt?
Also mit den Sachen, die der Wolfgang versagt, die Bauern, die dich mal zu einer Brotzeit einladen, da kommt man in Kontakt, genau, und kann natürlich auch eine Wareneingangskontrolle machen, ob die Biolandware auch gut schmeckt und
Das ist wichtig,
funktioniert. Das
gell?
macht man richtig. Aber sonst bin ich eigentlich in der Beratung halt wirklich mehr mit den Menschen unterwegs. Und da ist halt immer dieser Punkt, einfach dieses mit Menschen gemeinsam irgendwas entwickeln, sich dahingehend zum Verändern, vielleicht Probleme festzustellen, Lösungen zu erarbeiten. Und das ist meistens eher der Ansatz bei mir in der Beratung, dass man versucht, gemeinsam die Fragestellungen, die der Betrieb hat oder auch die Mitarbeiter von mir haben, einfach zu nutzen und da gemeinsam ein neues Ziel und einen besseren Weg einzuschlagen oder zumindest einen zufriedenstellenden Weg, dass die Bauern zufrieden sind mit dem, was sie machen können, und das ist mir immer ganz wichtig. Und natürlich dann immer das tolle Feedback, wenn ein Bauer zufrieden ist mit meiner Beratung und dann natürlich sagt, jetzt kriegst du eine Brotzeit, weil es so schön ist.
Quasi ein Teil deines Lohns.
Ja, genau. Geld wäre der Vorteil.
Sehr gut. Du hast gerade darüber gesprochen, dass auch so Probleme besprochen werden, beziehungsweise Herausforderungen, die sich am Betrieb auch ergeben. Das ist wahrscheinlich auch, wenn du Betriebe länger begleitest, auch ganz interessant, wie man dann zusammenarbeitet. Wenn wir jetzt so auf unser Thema gucken, der Klimawandel ist ja durchaus spürbar. Merkst du das auch in der Beratung, dass das auch auf den Betrieben immer mehr Thema wird, auch in Richtung Weidehaltung?
Also ich merke es ganz arg in den letzten 3 Jahren, wo wir ein Jahr jetzt hatten mit viel Wasser und Niederschlag und davor einfach Jahre mit kaum Niederschlag. Dass da ganz viele existenzielle Ängste bei unseren Betrieben sind, die sich fragen, wie schaffe ich das, für meine Tiere ausreichend Futter zu gewinnen? Als ich angefangen habe in der Beratung, da war immer eher so ein bisschen der Fokus, wie schaffe ich die tolle Qualität oder wie können wir da was optimieren? Aber jetzt gerade 2019, 2020, 2018, die Jahre waren immer von diesen: Weißt du, wo ich Futter herkriege? Oder weißt du, wie ich da was verändern kann? Und dann einfach auch, weil du vorher gemeint hast, Feldfutterbau. Also genau das, wie kann ich im Ackerbau vielleicht über Kleegras, Zwischenfrüchte noch zusätzlich Futter gewinnen, um meine Tiere zu versorgen? Das war die letzten 3, 4 Jahre viel mehr Fokus als zum Beginn, als ich 2015 bei Bioland gestartet habe.
Wolfgang, hat dich das auch so betroffen? Also sind es auch die Erfahrungen, die du in den letzten Jahren gemacht
Ja, auf
hast?
jeden Fall. Also bei mir war schon so ein Schlüsselerlebnis, das war glaube ich 2018, wo bei uns so ein trockener Sommer war. Und normal sind wir im Allgäu ja eher verwöhnt mit Niederschlagen. Wir sind am Alpenrand, bei uns da regnet es immer mal oder kommt da Gewitter oder was. Und da war es wirklich knochentrocken und bei uns ist auch alles nicht ausgefallen. Und das weiß ich eigentlich noch gar nie. Ich glaube, 2002 war mal so ein heißes Jahr schon. Das hat mir dann schon auch zum Denken gegeben, wenn dann ein kompletter Schnitt wegfällt und das Futter fehlt halt dann im Winter.
Das heißt, du hast es am eigenen Leib schon gespürt und auch in deinem Betrieb einfach gespürt, dass Futter am Ende doch knapp wurde. Du hast gerade gesagt, dein Schnitt hat gefehlt. Kannst du mir einmal erklären, wie genau dein Betrieb funktioniert? Also ich stelle mir das natürlich als totale Laien so vor, dass die Kühe einfach immer dann, wenn sie wollen, möglichst lange auf der Weide stehen, frisches Gras fressen. Ich habe mir noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht, wo kriegen die eigentlich Futter im Winter her? Da kommt wahrscheinlich der Schnitt, den du gerade erwähnt hast, mit ins Spiel. Wie funktioniert das? Wie kriegst du Futter für deine Tiere übers ganze
Genau, also
Jahr?
wir haben ja so 15, 16 Hektar Weidefläche direkt am Stall und um den Betrieb. Die können wir dann auch beweiden. Das reicht im Frühjahr, Frühsommer, nein, reicht es normal. Dann im Verlauf des Sommers wird es dann ein bisschen wenig. Da muss ich dann irgendwie zufüttern. Das heißt, ich muss entweder Gras holen mit dem Ladewagen und ich muss halt Heu oder irgendwas sofort da. Und das mache ich halt dann auf Flächen, die auf der anderen Seite des Dorfes sind, wo ich halt nicht gut beweiden kann, wo ich halt hinfahren muss.
Und die nutzt du quasi als Wiesen, die du dann
Genau.
mähst.
Das sind meine Mähflächen dann. Genau, und von den Flächen müssen wir dann auch, also da tun wir im Sommer aber zufuttern und da muss das Futter für den Winter halt her.
Das heißt, ich muss im Sommer schon auch an den Winter denken und da auch mich schon gut
Genau, bei uns
eindecken.
ist halt so, weil wir auf 950 Meter sind, bei uns ist echt ein halbes Jahr eigentlich Winterzeit, wo wir hier im Stall sind, muss man rechnen. Ja. Das heißt, Hälfte vom Futter müssen wir konservieren.
Und die andere Hälfte stehen deine Kühe auf saftigen Allgäuer Weiden.
Genau.
Was macht denn deine Weiden so aus? Warum sind das so tolle Weiden, die den Kühen schmecken?
Ja, warum schmecken sie denen? Weil zum einen frisches Gras mag eine Kuh immer gern, also das bevorzugt sie im Regelfall, bevor sie irgendwo eine Grassilage oder irgend sowas frisst. Eine Kuh geht gerne auf die Weide, also von Natur aus ist ja ein Rind eigentlich ein Steppentier, das mag ja genau, sie mag ja im Stall bleiben. Und das Grasfressen ist die natürlichste Art der Ernährung, meine ich eigentlich für eine Kuh.
Also lieber Rohkost als eingelagertes.
Auf jeden Fall.
Spielt die Region bei dir eine besondere Rolle?
Ja gut, ich denke, dass allein durch die Höhenlage, dass wir wieder andere Vegetation oder andere Pflanzenzusammensetzung haben, als wir beim Christoph daheim oder schön Kempten unter. Die Gräser, je höher als es wird, finde ich, die werden feiner, der Kräuteranteil nimmt vielleicht auch zu und so, dass das Ganze dann schon schmackhafter wird.
Und Christoph, kannst du vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, welche Rolle Weide jetzt jenseits des Futterspenders quasi spielt? Also ist Weidehaltung besser als Stallhaltung, wenn man sich das Klima anschaut?
Also da gibt es immer verschiedene Meinungen. Man sagt ja immer, dass Weiderinder oft schlechter in der Leistung sind, was die Milchleistung angeht. Und da gibt es aber eine ganz tolle Studie von der Uni in Kiel. Und die haben das vor ein paar Jahren in einem Projekt untersucht. Und genau da haben sie eigentlich das rausgefunden, dass Weide deswegen, weil man so ein hochwertig frisches Futter hat, wie das der Wolfgang gerade gesagt hat, die Tiere eine gute Leistung bringen. Und natürlich dann, wenn die Leistung stimmt, auch der Methanausstoß. Und Methan ist ja das Treibhausgas, um das bei Rindern in der Regel geht, nicht so hoch ist. Und das ist im Endeffekt gerade so ein Punkt, warum die Weide da einen großen Vorteil hat. Und wenn man jetzt so einen Betrieb wie den Wolfgang nimmt, der 15 Hektar am Stall hat und die Tiere im Sommer auf die Weide bringt, das heißt, im Sommer über fährt da bei ihnen keine Maschine, wo täglich das Futter holt. Also der Kraftstoffverbrauch, der Energieverbrauch im Sommer ist dann einfach reduziert. Und das ist halt eine ganz wertvolle Klimageschichte. Also je weniger ich an fossilen Brennstoffen, Diesel oder was auch immer brauche, um Futter zu gewerben, umso besser wird dann auch meine Klimabilanz. Was bei der Weide auch noch so ein Punkt ist, ganz ein wichtiger Punkt beim Klima ist immer das Thema Düngung. Und gibt es ja in der Regel zum Beispiel eben über Mist oder über Gülle, aber es gibt da den Kuhfladen. Und der Kuhfladen wird dann einfach von die Kühe auf die Fläche gebracht und düngt die Fläche. Und das ist halt ganz was Wertvolles, auch fürs Klima, weil bis jetzt der Wolfgang da seinen Schlepper angehängt hat und die Gülle auf die Felder rausbringt, hat er schon mal ganz schön viel Energie reingesteckt und natürlich auch Treibhausgase verursacht. Aber wenn die Kuh, die original Braunviehkuh, auf die Weide geht und da den Fladen absetzt, ist es natürlich fürs Klima besser.
Das heißt, direkt vorne rein, hinten raus ist natürlich der kürzeste Weg, der Verwertung. Spielt der Kuhfladen denn noch eine weitere Rolle?
Sobald die Kuh diesen Fladen in die Fläche setzt, beginnt das Leben da drin. Also Insekten, wir haben Mikroorganismen, wir haben Kleinstlebewesen, alle warten eigentlich nur darauf, bis der Kuhfladen von der Kuh abgesetzt wird und dann geht Leben los. Und das sieht man ganz schnell, sobald der Fladen dort ist, kommen die ersten Fliegen, setzen Larven rein, Eier eine. Also es ist wirklich spannend und es gibt da so Studien, die das mal belegt haben oder untersucht haben, besser gesagt. Wenn du dann Kuhfladen auf der Fläche hast und eine Kuh, was die an Dung in Form von Fladen produziert, da hat man dann 100 Kilo lebende Insektenmassen. Und 100 Kilo lebende Insektenmassen heißt natürlich dann auch für die Biodiversität und gerade für die Artenvielfalt ganz viel Spannendes. Also Stichwort unsere Vögel, die natürlich von Insekten leben, ja, die finden dann auch auf der Fläche einfach Futter. Und deswegen gibt es ja so ganz viele Koexistenzen, also ganz viel spannende Konstellationen, wo die Kühe auf der Weide sind und die schon hinter den Kühen die Vögel hinterhergehen und einfach warten, bis der Fladen abgesetzt ist, bis Fliegen unterwegs sind. gerade die Schwalben, die über die Kühe drüber fliegen, ganz knapp, um die Insekten wegzugreifen. Also das ist echt, da ist dann wirklich viel los auf der Weide, gerade mit den Kuhfladen, und da haben die Kühe einen großen Beitrag.
Also wenn man das nächste Mal spazieren geht und einen Kuhfladen irgendwo sieht, sich mal die Zeit nehmen und mal gucken, was da so abgeht.
Das ist auf jeden Fall spannend. Und gerade wenn es sagt, irgendwie mit Kindern unterwegs sein, mal da ein bisschen rumstochern, also da lernt man schon was fürs Leben, was da los ist.
Ja, darf man das, Wolfgang? Sie sehen die Bauern das gerne, wenn man da in den Kuhfladen der Tiere
Ja, ich
rumstochert?
glaube, das ist jetzt kein Problem.
Ja, du sagtest gerade, Christoph, dass das Leben dann losgeht. Ist das auch interessant für quasi auch das Bodenleben?
Genau, der Dünger kommt auf den Boden und ist dann einfach der Nährstoff für viele Lebewesen. Und genauso wie die Nährstoffe im Dünger enthalten sind, werden die natürlich auch in den Boden übergesetzt. Und gerade beim Fladen passiert da was ganz was Spannendes. Der hat dann relativ schnell so eine Oberflächenschicht, die er bildet und dadurch einfach auch verhindert, dass Nährstoffe gasförmig austreten. Und dann geht es natürlich durch die Zersetzung von den Mikroorganismen, von Regenwürmern, von Kleinstlebewesen, von Käfern, von Fliegen, wird der Fladen zersetzt, geht in den Boden, geht da drüber dann quasi wieder in die Pflanze und ist dann einfach im Kreislaufsystem drin, weil die Pflanze wieder in die Kuh geht und dann sind wir wieder beim Ausgangsstoff Kuh und dann wieder zurück als Fladen. Also die Prozesse, die sind da wirklich spannend, und das ist auch das, nicht bloß in den Fladen schauen beim Spaziergang, sondern einfach einmal drunter schauen, was da los ist. Also wenn man das sieht, wie diese Schicht zwischen Fladen und Erde dann belebt ist und was da los ist. Und ich habe letztes Mal erst Kuhfladen gesammelt auf der Fläche. Also da bringst du schon ein Biotop und ein Lebewesenraum mit, wenn du das einsammelst und anschaust.
Cool,
Und für den
spannend.
Boden ist es natürlich super, wenn die Schicht drüber ist und die Nährstoffe einfach nicht verloren gehen.
Wolfgang, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen, welche Rolle also dieses Leben oder auch die Qualität des Bodens dabei spielt. Also das Thema Humusaufbau ist ja immer wieder auch jetzt in der Landwirtschaft sehr diskutiert.
Ja, also Grünland ist ja wirklich ein ganz großer CO2-Speicher. Darum hat man ja dieses Grünland-Umbruchverbot jetzt gemacht, dass man jetzt so viel umbricht und so viel CO2 mehr freisetzt.
Was bedeutet umbrechen genau? Kannst du es einmal erklären?
Umackern und Pflug durchfahren, praktisch einen Acker draus
Ah
machen.
ja, okay. Also wo einmal Weide oder Wiese ist, soll auch bleiben. Das ist quasi besonders
Genau,
geschützt.
weil das ja zeitlang überhand genommen hat, dass man einfach Wiesen zu Acker gemacht hat, in großem Stil. Und damit hat man halt auch viel CO2 wieder freigesetzt. Und das möchte man halt unterbinden. Für uns ist es halt so, indem wir die Tiere so halten, wie wir sie halten, kann ich ein bisschen was vielleicht zu der Art sagen. Also wir versuchen in dem Projekt die Tiere auf relativ engem Raum zum Halten, aber nur für kurze Zeit auf der Fläche zum lassen. Die sollen nicht zu tief runterfressen, also es soll immer ein bestimmter Rest an Gras stehen bleiben, der dann wieder durch dieses enge Halten praktisch geknickt wird. Alles, was sie nicht fressen, soll also im Idealfall umtreten. Und dann habe ich praktisch geknickte Halme am Boden, die dann wie eine Art Mulchschicht auf dem Boden bildet, der den Boden dann wieder schützt, der auch wieder Raum für Mikroorganismen, für Kleinstlebewesen bietet, der auch zum Beispiel Feuchtigkeit gut speichern kann. Wenn es länger trocken ist, dann kann sich das Tau gut halten. Also, dass wir halt einfach im Gras wieder einen Vorteil verschaffen, dass es besser wachsen kann. Und diese Reste, die dann diese Mulchschicht bilden, die werden ja dann auch wieder ähnlich wie der Kuhfladen zersetzt durch die Bodenorganismen und im Endeffekt auch wieder zu Humus verarbeitet. Und so baut sich praktisch der CO2 oder der Kohlenstoffgehalt im Boden langsam auf über die Jahre.
An dieser Stelle ein paar Infos zum von Wolfgang erwähnten Projekt. Wie er hier erklärt, ist Grünland gerade für den Humusaufbau besonders wichtig. Und dieser Humus wiederum ist einer der wichtigsten CO2-Speicher, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Dieses Thema wird immer präsenter und auch die Forschung nimmt es stärker in den Blick. So zum Beispiel auch mit dem Projekt Kuh pro Klima, bei dem Wolfgang sich engagiert. Das Ziel des Projekts, es will verschiedene Herangehensweisen hin zu einer standortgerechten, klimafreundlichen und resilienten Grünlandbewirtschaftung erproben. Im Zentrum stehen dabei gesunde Böden, die sich durch einen natürlichen Kreislauf selbst erhalten. Kühe können mit ihrem Dung und durch ein bestimmtes Weidemanagement den Boden nachhaltig verbessern. Im Vordergrund steht dabei die ganzheitliche Herangehensweise, die auch den Ökolandbau generell ausmacht. Aber um landwirtschaftliches Arbeiten an die Kreisläufe der Natur anzupassen, müssen wir erst noch viel mehr darüber wissen und viel ausprobieren. Genau da setzt das dreijährige Forschungsprojekt an, gefördert von der EU und dem Land Bayern. Es stellt sich die Fragen, wie können unsere Böden mehr CO2 und Wasser speichern und auch lange halten? Wie können wir die Artenvielfalt fördern und wie können wir mehr Zufriedenheit bei Mensch und Tier erreichen? Und das ohne Pestizide und ohne Mehraufwand. Mit Wolfgang im Projekt sind 16 weitere Betriebe aus verschiedenen Disziplinen und mit verschiedenen Erfahrungen. Jeder der teilnehmenden Betriebe wird zunächst analysiert und gemeinsam mit Forschenden wird ein Maßnahmenplan entwickelt. Über ein enges Monitoring werden Veränderungen und Fortschritte hinsichtlich der Ökosystemleistungen über die gesamte Projektlaufzeit hinweg kontrolliert. Am Ende sollen aus den individuellen Erfahrungen und Ergebnissen Empfehlungen für die Praxis abgeleitet werden und auch ein Best-Practice-Leitfaden für andere Betriebe inklusive praktischer Tipps und Tricks für den individuellen Betriebsalltag. Denn Weide ist nicht gleich Weide und Betrieb ist nicht gleich Betrieb. Das weiß auch Biolandberater Christoph. Also ihr fahrt da quasi eine besondere Art der Weidehaltung oder funktioniert Weidehaltung immer so? Christoph, vielleicht kannst du aus der Praxis erzählen.
Ich glaube, wir haben so viele verschiedene Weideformen, wie es Bauern gibt. Also jede Weide, die in der Theorie genau beschrieben ist, die gibt es ja ganz unterschiedlich. Also der Wolfgang hat jetzt eine ganz spezielle Weide, die ist genau auf dem Aspekt beruht, Humus aufzubauen. Wir haben Betriebe, die aber sehr intensive Weidesysteme fahren. Also es gibt eine Kurzrasenweide zum Beispiel. Das ist ein Weidesystem, wo man eben nicht versucht, das Gras lang werden zu lassen, sondern die Kühe fressen da immer auf der Fläche. Man kann sich das vorstellen, ähnlich wie so ein Tennisrasen. Das ist immer sehr kurz gehalten, dadurch immer sehr junges, frisches Gras auf der Weide, aber eben auch nie das, was der Wolfgang gesagt hat, langes Gras und viel Masse. Dann gibt es noch verschiedene Zwischenformen. Es gibt Portions-Umtriebsweiden. Also da gibt es eigentlich nichts, was es nicht gibt. Und jeder Bauer tüftelt in seiner Region an einer Weide, die für ihn passt. Man merkt es, je trockener es ist, desto mehr haben die Betriebe eventuell so Standweiden, sprich, wo die Kühe immer auf die Fläche können, aber man einen Stall ein bisschen zufüttert, weil oft, wenn es trocken ist, das Futter auf der Weide nicht reicht. Und wenn man so in einer tollen Lage ist wie beim Wolfgang, wo immer Wasser da ist, da wird dann der Weideanteil größer, stärker und einfach auch für den Betrieb angepasster. Das ist sehr unterschiedlich. Aber ich würde jetzt mal sagen, gerade die Form vom Wolfgang ist dann schon wieder sehr spezielle, die gerade erst versucht wird. Ich merke es bei den Betrieben eigentlich sehr stark, was wir bei der Weide immer einen tollen Vorteil haben, gerade im Bereich, was Klima angeht und auch beim Humusaufbau. Wir haben halt das ganze Jahr im besten Fall ein Gras oder ein Kraut, das auf der Fläche wächst. Und wenn man das in der Schule mal gelernt hat, ein grünes Gras, das kann Photosynthese machen. Und Photosynthese heißt natürlich immer wieder Kohlenstoffumsatz. Und Kohlenstoff heißt eigentlich dann immer irgendwo organische Substanz in den Boden bringen. Und da ist halt Weide ganz toll, weil wir einfach den bewachsenen, mit Pflanzen bewachsenen Boden haben. Und wir haben die Wurzeln und die Wurzeln können Nährstoffe aufnehmen, können selber auch Humus bilden oder organische Substanz bilden. Und da hat jede Weide irgendwo ihren Vor- und Nachteil. Aber es kommt halt immer darauf an, kann ich es bei mir am Betrieb wirklich umsetzen. Meistens ist die Wunschform an Weide nicht ganz so einfach. Es hat halt immer ein bisschen die Herausforderung, in welcher Region bin ich und was ist machbar.
Wolfgang, warum hast du dich für genau dieses Weidesystem entschieden? Warum passt es bei dir so gut?
Ich bin jetzt im dritten Jahr in dem Kupro Klimaprojekt mit dabei. Ich bin eigentlich dazu gekommen, weil mir eine aus der Gemeinde einfach darauf angesprochen hat, die dieses Projekt anstößt und halt managt. Weil halt dieser trockene Sommer war und die hat gesagt, probier doch das mal. Und ich war davor, war ich eigentlich immer bei der Portionsweide und die Erklärung hat mir dann auch eingeleuchtet, was sie gesagt hat, ist, wenn ich jetzt eine Portionsweide habe, dann fange ich halt bei einer bestimmten Fläche an, also ich zäune einen kleinen Teil ein. Am nächsten Tag stecke ich den Zaun wieder 20 Meter vor und am übernächsten Tag wieder. Und das mache ich halt dann, also ich habe es dann immer 2 Wochen gemacht. Dann war die ganze Fläche abgeweidet und dann bin ich in die nächste Parzelle rein. Und jetzt war halt das Problem, dass die Kühe das, was sie am ersten Tag gehabt haben, das kleine Eck, haben sie praktisch die nächsten 2 Wochen auch noch zur Verfügung gehabt. Das heißt, die haben da immer wieder nachgefressen. Die haben diese Pflanzen 14 Tage lang immer wieder zurückgebissen. Und es ist klar, dass dann die wertvolle Pflanze dann irgendwann sagt, ich mag nicht mehr, ich bleibe jetzt außen. Dann wächst halt irgendwas mit gemeiner Rispe oder Breitwegerich, also Sachen, wo halt einfach weniger wertvoll sind. Und durch das weite System, das ich jetzt habe, sind sie praktisch immer komplett wieder auf einer neuen Parzelle. Die bleiben also im Idealfall bloß einen halben Tag auf einer Fläche und kommen dann schon wieder in die nächste rein. Das heißt, sie fressen das ganz kurz ab. Mhm. Die Pflanze wird wenig geschädigt, kann sofort wieder nachwachsen und hat noch nur Blattfläche, also nur Chlorophyll, dass es sofort wieder weiter wachsen kann. Mhm. Und also ich finde, dass das der Pflanze gut tut. Also der Ertrag steigt in jedem Fall. Mhm. Und ja, das schaukelt sich dann auch so ein bisschen auf. Also ihr kennt schon jedes Jahr, wie einfach mehr wächst und wie ein anderer Pflanzenbestand jetzt kommt.
Mhm. Das kannst du richtig beobachten jetzt im dritten Jahr schon, ja, mhm, dass sich da was verändert. Ja. Der Christoph sagte gerade eben, dass es auch, dass dein Weidesystem auch unter anderem auf Humusaufbau ausgelegt ist. Das ist auch ein wichtiger Teil dieses Cupro-Klima-Projektes. Warum ist das deiner Meinung nach wichtig?
Ja gut, das eine ist halt, dass ich dann mehr CO2 speichern kann, was jetzt für mich auf dem Betrieb vielleicht noch gar nicht das Entscheidende ist. Aber die Beobachtung, die ich mache, also mein nebendran ein Nachbarn, der das halt ganz normal bewirtschaftet, sage jetzt mal konventionell halt auf, 4x Mäht zum Beispiel. Und bei uns kommen ja auch immer diese Starkregenereignisse immer mehr in den Vordergrund. Also das heißt, es regnet mal 60 Liter auf einen Schlag oder was. Mhm. Und die Beobachtung war einfach, dass der Boden von dem nicht in der Lage ist, dieses Wasser aufzunehmen. Das heißt, es kommt wie ein Sturzbach bei unserem Hof vorbei. Ich habe halt mir auch überlegt, wie kann ich die Weide so gestalten, dass das Wasser einfach möglichst auf der Fläche bleibt. Mhm. Weil ich brauche es ja dann wieder, wenn es länger trocken ist. Mhm. Und da ist es einfach von Vorteil, wenn ich ordentlich Humusauflage habe, eine ordentliche Durchwurzelung, nur Luftraum, sprich viele Regenwürmer, die ihre Gänge dann reingraben, dass ich einfach das Regenwasser möglichst auffangen kann. Und also das sieht man jetzt inzwischen ganz nett, weil wir die Flächen nebeneinander haben. Wenn man beim Gewitterregen ausgeht, wie es auf der einen Seite ablaufen, auf der anderen Seite bleibt es wesentlich länger liegen. Und die Hochwassergefahr dann runterwärts, das sammelt sich ja in die Bäche und in die Flüsse dann. Mhm. Im Endeffekt ist dann im Passau Hochwasser, weil oben alles wegläuft bei uns.
Ja, und dem kannst du ein kleines bisschen entgegentreten mit deiner Wirtschaftsweise.
Genau, aber das ist jetzt vielleicht nicht der Grund. Der Grund ist schon mehr der Eigennutz, dass ich einfach das Wasser auf meiner Fläche halten will.
Ja, das ist ja auch völlig verständlich, weil, so wie ihr am Anfang auch schon erzählt hattet, das ja einfach immer ein größeres Problem wird, der Wasserhaushalt. Ne? Wie viel Wasser haben wir tatsächlich noch zur Verfügung auf den Flächen? Mhm. Christoph, was ist so deine Prognose? Vor welchen Herausforderungen stehen wir jetzt schon auf den Höfen? Und was kommt dann noch auf uns zu?
Also Wolfgang hat ganz gut gerade gesagt, diese Starkregenereignisse. Also wenn das Klima jetzt wirklich sich deutlich erwärmt, dann werden wir viel mehr Wasser in der Luft haben, weil einfach warme Temperaturen, warme Luft mehr Wasser aufnehmen kann. Das wird dann leider dazu führen, dass, wenn es dann abregnet, einfach deutlich mehr Wasser runterkommt. Früher hat es bei den Bauern immer geheißen, ich wünsche mir so einen langen Landregen. Also über mehrere Stunden, Tage teilweise mal Regen, der ganz langsam in den Boden einsickert, den der Boden aufnehmen kann und speichern kann. Und die Gefahr sehe ich, dass das weniger wird. Wir werden dahin kommen, dass, wenn das Wasser kommt, dann muss der Boden das schnell aufnehmen können, weil sonst verliert das, weil es oberflächlich verschwindet. Und dann leider dazu gegenteilig kriegen wir gerade in der Weide auch diese Sommer- oder Frühsommertrockenheiten, die Phasen, die wir 2018 und 2019 schon gesehen haben, wo es wirklich leider dann so ist, dass im Sommer nichts mehr hinwächst. Also gerade in den trockenen Gebieten, die jetzt bei uns in Nordbayern sind, sieht man das, da ist bis Mai sind die Flächen noch grün und dann kommt die Zeit, wo man einfach, da ist kein Futter mehr auf der Fläche.
Das heißt, das kann ich aber auch schon beim Spazierengehen beobachten, dass dann die Tiere auch nicht mehr auf der Weide stehen. Also dass man, was man früher so gesehen hat, ja, dass man einfach viel Tiere im Sommer auch auf den Weiden gesehen hat, das wird weniger werden.
Ja, und da kommt dazu einfach das, dass die Tiere dann tagsüber nicht auf der Weide stehen werden, weil es ihnen einfach zu warm ist. Die UV-Strahlung ist dann zu hoch und gerade bei unseren Rindern, die eigentlich eher kühlere Temperaturen wünschen und wollen, Die werden tagsüber versuchen, die Sonne zu meiden und werden dann, wenn möglich, auf Nacht rausgehen. Vor allem im Winter draußen natürlich gern rausgehen. Oder nachts rausgehen, weil einfach die Temperaturen wieder kühler und angenehmer sind. Aber tagsüber werden die Rinder gerade mit diesen hohen Temperaturen Probleme kriegen.
Wolfgang, was würdest du sagen, wie können Landwirte und Landwirtinnen sich anpassen und genau auf diese Gegebenheiten
Ich denke, da
reagieren?
gibt es kein Patentrezept, weil jeder Betrieb ist irgendwie anders. Das muss jeder für sich entscheiden oder sich selber Gedanken machen, ob man irgendwie was mit stallarrondierte Weiden, dass man die Kühe einfach bei großer Hitze wieder schnell in den Stall reinlassen kann. Jetzt, ich persönlich lasse immer das Tor auf, die gehen rein und raus, wie sie wollen am Tag. Und jetzt im Moment sind sie noch relativ lang draußen, aber wenn es jetzt nächste Woche dann über 30 Grad hat, dann kommen die echt um 11 wieder rein und gehen dann um 4, 5 wieder raus dann vielleicht. Und das andere ist, dass man sich einfach Gedanken über Beschattungen vielleicht auch machen muss, Stichwort Heckenpflanzungen. Das wäre ganz wichtig, denke ich mal. Ja, und einfach generell das Beweidungssystem überdenken oder einfach schauen, wo kann ich einen Hebel ansetzen auf dem Hof? Da muss man in alle Richtungen offen sein.
Ja. Wird Weidehaltung mit dem Klimawandel schwieriger?
Ich glaube, dass insgesamt es schwieriger wird, Futter zu sichern. Also Weidehaltung wird vielleicht in der Form, wie es wir jetzt kennen, wird sich ändern müssen. Also ich denke auch zum Beispiel Vorgaben, die es gibt, dass man Weidehaltung im Sommer überwiegend machen muss, wird sich vielleicht dahingehend verändern, dass man mehr im Frühjahr und im Herbst beweidet und im Sommer, wenn wirklich starke Trockenheit ist, die Rinder zwar die Weide anbietet, aber füttern muss man sie im Stall. Und das, glaube ich, wird für uns schon eine Veränderung sein, gerade wenn man in Gunstlagen jetzt war, wo viel Niederschlag ist, sich Gedanken zu machen, dass man auch Sommerfütterung einplanen muss. Das ist, glaube ich, für viele Bauern jetzt ein Thema, das kommen wird.
Du bist ja in deiner Praxis ja mit sehr vielen verschiedenen ja, Experten und Expertinnen natürlich auch in der landwirtschaftlichen Praxis unterwegs. Wie nimmst du das wahr? Gibt es da eine Offenheit gegenüber solchen Veränderungen, auch im Hinblick auf den Klimawandel?
Offenheit, ich würde sagen, es gibt vielmehr diese Fragen. Also diese Frage, wie kann ich mich denn anpassen oder was kann mein Beitrag sein? Das Projekt, das der Wolfgang jetzt mitmacht, ist schon so ein erster Ansatz zum sagen, okay, was kann ich denn selber verändern? Und ich merke das, dass das schon ein bisschen schwierig ist für Betriebe, so über den Tellerrand zu blicken, um zu sehen, was kann ich bei mir am Betrieb umsetzen, was sind gute Beispiele bei anderen Betrieben. Und da ist man als Betrieb immer sehr dankbar für Beispiele bei anderen Betrieben und für gute Vorschläge.
Du bietest auch Grünland-Praktikakurse an, ne? Ist das auch so eine Gelegenheit, sich auszutauschen, mal beim Nachbarn zu gucken oder auch mal über einen gewissen Zeitraum Veränderungen auszuprobieren? Kannst du dazu ein paar Takte sagen, was das genau ist?
Eigentlich ist genau das ja. Also es gibt immer ein Projekt, das jeder Betrieb in so einem Kurs macht, das es bei sich selber am Betrieb umsetzt. Und dann bietet man natürlich ein paar Thementage an, wo es einzelne Themen gibt. Aber ganz groß im Fokus ist immer das, dass man vielleicht mit 15 anderen Bauern, Bäuerinnen gemeinsam so einen Prozess beginnt, sich austauscht, Kontakte knüpft und am Ende vom Tag dann nicht bloß die Theorie und die Praxis gelernt hat, sondern auch Leiherfahrungsaustausch vor Ort macht. Und das ist wirklich so an einem Praxistag, wenn man an einem Betrieb dort ist und man macht zum Beispiel eine Bodenansprache und schaut sich das an, wie es auf der Weide ausschaut.
Was ist eine Bodenansprache?
Bodenansprache ist eigentlich, der Spaten wird genommen und dann wird reingegraben. Und
Okay.
dann schaut man sich an, wie schaut es aus mit der Wurzel, mit der Durchwurzelung im Boden? Was haben wir für Lebewesen oder was haben wir überhaupt für Leben im Boden? Wie ist die Struktur? Also sprich, ist der Boden verdichtet oder ist er locker und gut krümelig? Also immer so Thema Bodenfruchtbarkeit und Gesundheit vom Boden ist sowas. Und wenn man dann 15, 16 Köpfe ist und man schaut das gemeinsam an, dann merkt man schon, man hat sehr erfahrene Bauern, die machen das selber am Betrieb, die sagen, wie das bei ihnen ausschaut. Man hat Betriebe, die das gerade zum ersten Mal so in der Art machen. Und der Austausch ist eigentlich immer das, wovon so Kurse leben. Also Weiterbildungskurse bei Bauern sind eigentlich wirklich immer spannend, weil man hat halt einfach 15 Experten und 15 gestandene Profis oder vielleicht sogar mehr. Und jeder bringt ein bisschen was von sich mit.
Also der Austausch, der hilft dann schon, sich diesen Herausforderungen zu stellen.
Genau, so hoffe ich immer, dass der Kurs dann stattfindet. Genau.
Im besten
Und
Falle
alle
schon.
genauso rausgehen, ja.
Gut, was würdet ihr euch wünschen? Wie kann man euch und eure Arbeit oder auch Wolfgang jetzt auch deine Arbeit als Landwirt und auch als Landwirt, der in die Zukunft schaut und Landwirtschaft für die nächsten Generationen auch macht, wie können wir euch denn unterstützen als Verbraucher und Verbraucherinnen?
Das ist eigentlich ganz einfach, indem man bei uns im Hofladen einkauft, gell?
Aber nur den guten Käse für die
Ja,
Grasspatzen.
und das Fleisch und die Wurst und alles, was wir so haben. Also es ist so, mir durch das, dass wir mit dieser alten Rasse arbeiten und Archihof sind, leben wir halt auch viel von unserer Vermarktung. Ich meine, mir ist das klar, dass die Leistung von den Alger-Kühe, mit denen ich von der Fleckviehkur bei weitem nicht mithalten kann oder von der Braun-Swiss-Kur. Wir haben immer gesagt, wir müssen das, was uns an der Milch fehlt, wieder anderweitig wettmachen, dass wir wirtschaftlich auch um die Runden kommen. Und nachdem das Alger Braunvieh halt eine Zweinutzungsrasse ist mit Milch und Fleisch, versuchen wir halt die Fleischseite auch sinnvoll zu verwerten. Das heißt, sprich, wir tun die männliche Kälber entweder mit Kalbfleisch dann vermarkten oder wir machen Ochse draußen und dann Ochsenschlachter, sodass wir eigentlich das Fleisch auch gut verkaufen können. Und also letztes Jahr, das war so unser Erfolgserlebnis, auch dank Corona haben wir eigentlich alle Tiere, die bei uns am Hof zum Schlachter angefallen sind, über den Hoflader vermarktet können. Und wenn das weiter so bleibt, dann ist es für uns eine große Wertschätzung und dann können wir den Weg auch weitergehen. Das sage ich der Verbraucher auch. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr bei uns einkauft, weil dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind und können weitermachen.
Ich danke euch ganz herzlich. Ich hoffe, wir haben den schlechten Ruf der Kuh ein bisschen rehabilitiert, und ein bisschen gezeigt, welche Bedeutung die Weide eigentlich für uns alle auch hat. Ich werde auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr die Augen offen halten beim Spazierengehen und mal in den Kuhfladen stochern. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg bei eurer Arbeit und Wolfgang ganz viel Erfolg auch in deinem Projekt. Toi, toi, toi.
Du willst jetzt mehr zum Thema Landwirtschaft und Klima wissen? Dann schau gern bei uns vorbei unter bioland.de/klima.